Leute, es ist vollbracht. Mit dieser Science-Podcast-Folge beenden wir die 2025er-Edition der Tour de France. Gerade wirklich frisch. Ihr könntet nicht fresher diesen Podcast bekommen gerade. Mit der letzten Etappe, mit dem Finish. Lennart, wie fandst du es?
Ich fand's sehr geil.
Ja, same.
Aber also, was anderes. Das ist auf jeden Fall aus der Zuschauersicht eine richtig, richtig coole neue Streckenführung. Ich weiß nicht, wie die Fahrer es finden, aber es haben sich ja schon ein paar Leute dazu entschlossen, dass sie da richtig Radrennen fahren.
Ja, natürlich.
Also, es macht ja auch schon anscheinend auch Bock und sogar im Regen.
Ja, die kommen jetzt auf jeden Fall mit die härteste. Was ist das zum ersten Mal ein Solosieger wieder seit 2004?
Alexandre Vinokourov 2005.
Fünf, okay.
Vor
ja.
Bradley McGee.
Ja.
Die zwei sind angekommen, glaube ich, zusammen.
Und da gab es noch ein bisschen Diskussion damals, ne? Weil ich glaube, damit hat er sich nochmal im GC irgendwie Top Ten reingeschubst
oder so. Ja, genau,
ist
Vierter
so.
Geworden, glaube ich.
Vierter.
Hat Levi Leipheimer überholt.
Ah, ja.
Nochmal so mit, ich glaube, mit den 20 Sekunden Boni.
Ja, genau. Und das ungeschriebene Gesetz, dass am letzten Tag der GC nicht mehr...
Ja, das Gerold Steiner gar nicht so geil.
Ja, dass nicht mehr attackiert wird. Wo wir zwei auch gerade, jetzt mal wieder Leitung direkt reinzuquatschen, eine spannende Situation hatten. Wir waren
gerade sehr
gefesselt, Leute.
Ja, wir haben...
Nicht, wer von euch wusste es?
Wir haben nicht vorher irgendwie nochmal geschaut, ob das GC neutralisiert wird und haben das Rennen erstmal eine Zeit lang so geschaut.
Als würde GC auch theoretisch möglich sein.
Und dann war die Etappe nochmal krasser.
Ja, natürlich. Und dann attackiert Lipovic zusammen mit Captain America und du sitzt hier schon so, was soll der Scheiß? Hier
was hat
nicht,
er zu gewinnen?
Was hat die jetzt nicht zu gewinnen? Wenn der, und das war vor der ersten Auffahrt, und da dachtest du noch, ey, wenn der gleich eingeholt wird, die fahren drüber, der ist gleich weg. Und so kam halt auch die erste Lücke und wir haben in dem Moment auch gedacht, dass Oscar Onley vorne ist in der Gruppe, als hier sich diese 36 Fahrer da gefühlt lösen.
Also hier war richtig Thermik in Köln-Deutz.
Hier war richtig gerade, richtig Alarm. Lennart hat auch schon gesagt, ich würde alle Sportleiter von Red Bull Mobile Scrolls, alle gehören gefeuert, wenn der hier das Podium verspielt. Ah, herrlich.
Ja, die Leute sind natürlich doch qualifizierter, als ich in dem Moment der Rage da gedachte.
Ja, ja. Aber ganz ehrlich, an die Organisatoren von der Tour, an der ASO nochmal, lasst GC offen einfach, letzte Etappe.
Ich glaube, dann machen die nicht mehr mit.
Ja, okay.
Dann machen die nicht mehr mit. Ich finde es so eigentlich ziemlich cool, das müsste man jetzt mal hören im Nachhinein, wie fanden die Fahrer das?
Weil halt noch Radrennen gefahren werden konnte.
Es war richtig geile Mischung. Ja. Ich glaube auch, dass es ohne den Regen trotzdem so gelaufen wäre. Also es wäre auf jeden Fall auch auseinandergeflogen, vielleicht nicht ganz so krass, aber ey, das hat richtig Bock gemacht, hier zuzuschauen.
Ja.
Und vor allem ging es ja auch schon auf der Champs-Élysées so ein bisschen los. Also es war ja auch schon vorher nicht so das Normale, wir fahren hier kontrolliert auf der Champs-Élysées.
Du meinst, als Lipovic vorne attackierte mit Captain America zusammen.
Ja, da hatte ich, wie gesagt, ein bisschen Panik, dass unser erster Podiumskandidat oder der erste Podiumsfahrer aus Deutschland seit
19 Jahren. Ebenfalls
2006, Andreas Klöden, ja. Da dachte ich eigentlich, er schmeißt das jetzt weg.
Ja.
Dann hätte ich auch schon irgendwie schade gefunden.
Ja.
Aus verschiedenen Gründen. Und auf die Art und Weise. Aber richtig, bei Olympia war es schon eine richtig geile Strecke. Jetzt war es auch wieder richtig, richtig gut. Und es sind unterschiedliche Fahrertypen vorne.
Ja.
War
auch gut, dass es halt die erste Auffahrt sich so auseinandergezogen hat, dass dann nachher eine Gruppe entstanden ist. Und dann war es nicht dieses knubbelige, wir fahren alle da rein und dann riskieren wir unser Leben. Hat jetzt mit dem Regen dazu nochmal geführt, dass alles ein bisschen länger gezogen war und die Lücken schneller aufgingen. Also war ein bisschen da Ruhe. Aber auch da, wir haben gerade ein bisschen diskutiert, ob Pogacar einfach müde wird. Können wir gleich nochmal ein bisschen zu sprechen. War irgendwie unterschiedliche Dynamiken. Wer kann noch fahren? Wer kommt jetzt aus der Versenkung? Was macht ein Trentin auf einmal da vorne? Und Moritz, die ich seit 3 Wochen nicht gesehen habe, so wirklich.
Ja.
Also war schon ein cooles Finale. Und Ballerini genauso. War schon ein cooles Finale.
Ja, die drei hat man tatsächlich relativ wenig gesehen, fand ich auch. Und jetzt scheinen sie sich vielleicht bei der Tour so ein bisschen in Form gebracht zu haben, was
toll.
Irgendwie komisch klingt.
Jetzt
aber
für die Nachtour-Crits.
Ja, genau, für die Nachtour-Crits.
Trentin in Neuss, richtig on-pointed, der Typ.
Da kann er jetzt nochmal richtig rasieren.
Ja,
also ich finde Etappensieger mega cool.
Verdient.
Stark gefahren. Es haben ein paar Leute gesagt, er ist eine ruhige Tour gefahren. Oder eine, fand ich jetzt gar
ich
nicht mal
nicht.
So. Also ich finde, er hat sich krass auf seinen Job konzentriert und hat immer mal wieder Chancen bekommen, selber was zu probieren.
Ja. Ich finde auch nicht, dass er eine ruhige Tour gefahren ist. Also Wout van Aert, für die Leute, die jetzt gerade nicht zusammenpuzzeln können, was sie gerade meinen, Wout van Aert, einfach vor allem seinen Job gemacht, finde ich. Also dieses von vorne fahren, das Kontrollieren, in den Momenten da zu sein, wenn es darauf ankommt, auch mal in einer Gruppe zu sein, um die sogenannte Relais-Station zu bieten, falls sie dann gebraucht wird. Gut, dann kam es halt nicht wirklich teilweise dazu. So, das liegt dann halt nicht an ihnen, sondern halt einfach an dem Neutralisieren von Vingegaard und Pogacar.
Ja.
Und wir hatten vor 3 Jahren haben wir die Diskussion gehabt mit Wout van Aert vielleicht auf eigene Kappe fahren und weniger für Vingegaard da sein, als er noch mit dem gelben Trikot solo weggefahren ist. Gab so eine große Diskussion.
Ja, vor 2, 3 Jahren.
Ja, Netflix hat es ja ein bisschen größer gemacht, als dann war, aber vielleicht war ja doch ein bisschen was dran. Und danach kam ja dieser Lifetime-Contract, wo er sich dem Team verspricht. Und ich finde, irgendwie so fährt er auch.
Ja.
Ja, also vielleicht auch eher das.
Ich finde, das ist so ein bisschen so, das klingt vielleicht komisch, aber so ein gealterter Wout van Aert, der kann immer noch extrem geil seinen Job machen und schießt hier und da einfach immer noch eine Etappe ab. Im Giro hier, also das ist ungefähr so
bisschen ruhiger geworden.
Ein bisschen ruhiger geworden, aber der am besten gealterte Fahrer, den du haben kannst. Also wenn du 3 von denen hast, dann hast du halt eine richtig,
klar,
weil die Ambitionen sind vielleicht ein bisschen geringer und dann hast du halt
so ein pre-retired Wout van Aert, gar nicht schlecht. Der ist ein bisschen ruhiger, so, der hat auch viel.
Ist auch erst 30.
Aber trotzdem, also wenn der jetzt wirklich so, ne, also der hat weniger Ambition vielleicht zu sagen, ich muss unbedingt eine Etappe gewinnen. Jetzt gerade am Ende hat er eine Chance bekommen, hat es auch geschafft, aber es ist so, der ist angekommen, sagt man dann immer.
Der ist angekommen.
Der ist angekommen. Weniger Stress ist das auch.
Ja, also hat mich mega gefreut, dass er die Etappe gewonnen hat. Ja. Und jetzt hat er eine Giro-Etappe dieses Jahr gewonnen, eine Tour-Etappe dieses Jahr. Startet er in 2 Wochen die Vuelta. Könnte Cane Gross genauso machen?
Ah ja, ja.
Auch geil. Giro-Etappe,
ja.
Tour-Etappe. Kommen wir vielleicht später nochmal zu, obwohl ich nicht...
Gehen wir jetzt rückwärts, oder wie machen wir es wieder?
Oh, nee, schwierig. Fangen wir da an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, nachdem du jetzt mit der letzten Etappe begonnen hast, damit wir maximal unchronologisch vorgehen können.
Ja.
Wir haben aufgehört nach dem Etappensieg von Tim Wellens und machen jetzt weiter mit der Etappe...
And he looked good in his jersey.
He looks good. Machen jetzt weiter mit der Etappe zum Mont Ventoux hoch.
Yeah.
Ich habe von unten an erst schauen können, glaube ich.
Boah, genau so.
Vorher aber wahrscheinlich schon wie immer auf einer Tour-Etappe ein bisschen was passiert.
Ja.
Aber im Großen und Ganzen fährt das Feld, also bis auf die Spitzengruppe, fährt das Feld dann geschlossen mit den Favoriten unten rein. Und du hast schon ein paar Daten rausgesucht.
Mhm.
Es war auf jeden Fall die Etappe, wo mal richtig zügig berghoch gefahren worden ist.
Ja, ich hatte noch am Vormittag, keine Ahnung, auch zu Max und ich weiß nicht, ob du dir auch gesagt hatte, dass ich dieses Jahr meine, dass die Tour...
Da könntest du auch mitfahren.
Genau.
Das war dein Wortlaut.
Ich bin gerade gut in Form. ich meinte, dass der... Ich habe auch eine Liste, diese These würde ich immer noch nicht jetzt widersprechen wollen. Das ist nicht der beste Pogacar, den wir je gesehen haben.
Das werden wir jetzt hier im Laufe des Podcasts mal ein bisschen evaluieren.
Ja, also ich würde schon fast behaupten, jetzt auch vom absteigenden Ast. Nein, aber bis dato war es einfach, die beste Performance war halt so, ja okay, und wenn man das vergleicht mit dem, was im 24 passiert ist, waren wir nicht ansatzweise dran. Und dann, krabum, hauen die da Mont Ventoux da nochmal hin. Ich würde jetzt direkt einfach mit Watt pro Kilos schon mal um mich werfen. Wir können ja mal mit unseren 2 Top-Favoriten Tadej Pogacar und Vingegaard anfangen. Vingegaard 54, 32 Minuten, also 15 Minuten, 200 Sekunden schon, die 21 Kilometer hochgescheppert mit 6,52 Watt pro Kilo. Pogacar mit 6,44, 2 Sekunden schneller. Hä? Der ist doch vor ihm ins Ziel gekommen. Ja, es geht nämlich darum, dass dann hier einmal auch mit kalkuliert wird, dass er natürlich ein bisschen mehr im Windschatten gefahren ist und hat dann weniger ein bisschen machen lassen. Aber das sind schon so Werte wieder zu dem, was wir jetzt auch zum letzten Jahr gesehen haben, wo es schon eher in diese, ich sag mal, Top-Performances geht, der besten jemals, die wir je gesehen haben. Also man
2 Fragen.
Bitte.
Wo waren die Werte von Vingegaard letztes Jahr? Waren die auch schon in dem Bereich?
Ja.
Oder ist nur Pogacar, ich glaube, 6-7 Plateau de Bay letztes Jahr gefahren? Wo war Vingegaard da in dem Jahr?
Also Plateau de Bay, genau, können wir mal ganz kurz reinschmeißen. 6,98 auf 40, also 39 Minuten.
Ah ja.
Ne? Also nochmal, also kurz die 7, kurz rangeschnuppert.
Ja.
6,98 auf 40 Minuten. Nochmal zur Erinnerung, war bei 54 Minuten, das ist ein großer Unterschied nochmal. Und da war Vingegaard auch auf 6,85 auf 40 Minuten.
Ja.
Das heißt, 6,85 auf 40 Minuten ist nochmal zu jetzt Mont Ventoux-Etappe auf 6,52 auf 54 Minuten schon nochmal ein ordentlicher Drop.
Ja.
Also anders. Der Vingegaard vom letzten Jahr und der Vingegaard von diesem Jahr, das würde ich irgendwie so ein bisschen auch auf eine Ebene stellen können gerade. ist in Ordnung. Es passt irgendwie auch so ein bisschen ins Profiling. Wenn man das Ganze mal extrapoliert, man guckt, ne, ich hau die Punkte immer auf so einen Plot drauf, auf der X-Achse die Zeit, auf der Y-Achse die Watts. Und dann passt das auch so ein bisschen in diesen Verlauf, so einen so typischen Critical Power Schemas. Wie gesagt, wäre der Mont Ventoux nicht gewesen, hätte ich bis dato gesagt, ey Leute, irgendwie haben wir dieses Jahr zwei Fahrer, die schlechter zu sein scheinen als letztes Jahr, weil es vielleicht auch gar nicht so verlangt war.
Aber, das ist das andere, Mont Ventoux, ein einziger Anstieg. Den Rest-Etappe nichts gewesen, sage ich mal. Und dafür, das passt dann auch wieder in deine ursprüngliche These, dass wir vielleicht irgendwie, was ich mir aber irgendwie auch nicht vorstellen kann. Also ich glaube, dass diese ganzen kalkulierten Werte, die sind halt ganz, ganz nice to have. Mhm. Aber ich kann mir ja eigentlich jetzt nicht vorstellen, dass die beide in die Tour gegangen sind. Und irgendwie schlechter waren als im letzten Jahr.
Nein, auf keinen Fall. Also, ganz kurz zu deiner Vorbelastung, habe ich auch nochmal Daten zu von Oscar Onley, weil der lädt auch mit Powerdaten hoch. Ja. 2600 Kilojoule in den ersten drei Stunden sind 14,04 Kilojoule pro Kilogramm pro Stunde, was nicht komplett, nicht Jebel Hafid easy ist, wie Lantin Roux schreibt, was finde ich immer ganz gut, weil das ist ein guter Vergleich.
Ja.
Aber für eine Tour-Etappe eigentlich schon relativ easy als Vorbelastung. Das heißt, sie gehen sehr entspannt nach einem Ruhetag in einen Time-Trial von einer Stunde.
Genau.
So, das muss man dazu nochmal.
Hast du zufällig gerade zur Hand mal Vergleich, was so eine Etappe zum Col de la Loos bis zum Anstieg vom Col de la Loos?
Ja,
kannst du ja mal raussuchen. Das würde mich mal interessieren, wie der Unterschied ist. Also was hast du gerade gesagt?
14.04. Hast du einen Taschenrechner?
Einen Taschenrechner kann ich dir noch besorgen. Dann machen wir das jetzt einfach mal hier
On the go.
On the go.
4 Stunden quasi von Oscar Onley nehmen wir jetzt mal wieder Daten.
Ja.
Die lädt 4 Stunden vor Col de la Loos, 276 Watt Average durch. Entschuldigung, nein, Blödsinn, was erzähle ich jetzt? Wir reden von Kilojoule. So, wir sind jetzt hier gerade im Flow, da müsst ihr jetzt einmal durch. Und zwar 3948 bitte. 3948.
Danke, dass du mir das nochmal buchstabierst.
Durch 62. Durch 4.
15,91.
Ja, knappe, fast 16 Kilojoule pro Kilogramm pro Stunde. Das ist schon wirklich ein Unterschied. Also das ist von der Vorbelastung, da ist im Col de la Loos auch viel angeschossener. Und wir hatten ja den Madeleine davor, wo halt wirklich schnell gefahren wird. Und Col de la Loos gar nicht mal mehr so schnell. Kann ich gleich auch nochmal was zu sagen. Aber das macht einen großen Unterschied auf jeden Fall.
Ja. Gut, Etappensieger. Ich fand es war sehr unterhaltsam vorne.
Ventoux.
Enric Mas fährt los. Wird auch so ein bisschen fahren gelassen.
Ja.
In dem Sinne, dass da auch erst noch ein Timon Arensmann vorne war, der eigentlich so aussah, als würde er am besten mit Auge fahren, als würde er ein kontrolliertes Time-Trial fahren. Und dann aber auch krass fliegen geht, genau wie Enric Mas. Und am Ende sind komplett andere Fahrer vorne. Also Valentin Paré-Peintre, Ben Healy, Santiago Buitrago. Und irgendwann auf dem letzten Kilometer kommt noch Ilan Van Wilder von hinten.
Jo, stimmt. Wink nochmal durch, komm.
Und zieht nochmal schön eine Führung. Und das war auch relativ wichtig, würde ich sagen, weil wenn Tadej und Jonas da hinten durchgezogen hätten, dann wären sie da nochmal relativ nah rangekommen.
Ja. Ich fand auch, die haben sehr lange gepokert, also mit ihrem Spielchen da.
Ja, ich glaube, Vingegaard konnte auch nicht schneller fahren. Und
ich meine aber jetzt Healy und Paré-Peintre vorne.
Ach so, ja.
Wie sie sich angeguckt haben.
Auf jeden Fall. Und die Attacken waren krass. Das war so, einer attackiert, der andere fährt ans Hinterrad und sobald der Vorherige, der attackiert hat, nachlässt, geht der andere nochmal drüber, so aus Prinzip.
Ja, also aus Prinzip. So und ein bisschen Dominanzverhalten. So,
ja, aber das muss man doch jetzt nicht am Mont Ventoux machen.
Wir können mal ganz kurz auch noch draufschauen auf die Daten hier. Ben Healy hat selber den Mont Ventoux abgestoppt. Danke, Bro.
Ja, das ist wichtig.
55 Minuten jetzt in dem Fall, 361 Watt Average, was 5,9 Watt pro Kilo bei dem Bro entspricht. Und jetzt kommen wir ins Finale. Erste langgezogene Attacke, also während jetzt die ganze Zeit Ben Healy, gerade nochmal gesagt, ne, das sind eher so Zahlen, auch als sie Katholik gefahren sind, fährt er so Richtung, 360, 370 halt, ne, und dann kommen halt die Attacken und dann war die erste Attacke sowas wie in Richtung, wir gehen mal auf, so gesteigert, auf eine 36 Sekunden mit 530 Watt, was ich am Ende von so einem Mont Ventoux schon ein bisschen unangenehm finde.
Ja.
Und dann aber halt auch danach kam halt diese Attacken, jedes Mal will ich so mit 800 Watt.
Ja.
Einfach 700 bis 800 Watt kurz. Dann haben wir eine Pause, erste Attacke von 2 Minuten, wo die Leistung wirklich teilweise auf 62 Watt runterdroppt oder 32 Watt. Das war der Moment, was ich angesprochen hatte, wo die sich so angucken. Und dann wieder 2 Attacken hier gerade mit Peak 713, dann wieder kurz runtergefahren auf 330, dann wieder 730 Watt, dann wieder kurz angeguckt auf 220 und dann am Ende halt Richtung Sprint. Also irgendwie war das halt so ein interessantes Hin und Her.
Da hätte ich gar keinen Bock gehabt mitzumachen.
Auf keinen Fall.
Aber ja, es ist auf jeden Fall wieder cool gewesen, dass du zwei Rennen hattest
ja.
und die sogar
voll.
Fast wieder zu einem Rennen geworden sind im Finale. Ich glaube, am Ende hätte ich auch Valentin Paré-Pantrin nicht ganz so schnell eingeschätzt, einfach auch allein wegen seiner Statur.
Ja.
Weil da sieht nicht so aus, als wäre da viel Muskelmasse vorhanden.
Ben Healy und Paré-Pantrin ist ein bisschen ähnlich, oder?
Boah.
Also im Sinne von, also beide diese dünnen Fahrer, die so komischen
ja, aber Ben Healy wirkt nicht so,
haben.
Ben Healy wirkt nicht so dünn. Soll ich mal sagen, was bei Pro Cycling Stats bei Valentin Paré-Pantrin für ein Gewicht und für eine Größe steht? Also die Größe ist 1,78. Was für ein Gewicht?
Ja, 58 oder so.
52 steht
was?
Da. Ja, so sieht der auch aus, muss ich sagen.
52, aber Ben Healy ist dann auch falsch. Der wird nämlich mit, ich glaube, 66 angegeben oder 64. Das ist viel zu viel.
Ben Healy wird angegeben mit 65 Kilo.
65, auf keinen Fall hat Ben Healy 65 Kilo, wenn Paré-Pantrin 52 hat. Die Trennung kann 13 Kilo.
Was ist das denn? Der eine ist auch viel, viel größer.
Ja, aber doch nicht 13 Kilo.
Nee, also ich meine
ja,
der Valentin Paré-Pantrin ist halt auch nochmal, ja gut, das ist nicht viel, viel größer, das ist ein paar Zentimeter größer.
Ja, nee, das geht gar nicht.
Aber,
das passt überhaupt nicht.
Passt nicht so richtig zusammen, nur Valentin Paré-Pantrin sieht schon sehr dünn aus, 52.
Ja, ist auch schon wenig.
Ist schon sehr wenig. Gewinnt auf jeden Fall diese Etappe zum Mont Ventoux.
Ja. Und werden die jetzt kurz werden. Wir hatten vorhin eine Diskussion, was ist eigentlich bei dem Paré-Pantrin falsch gelaufen?
Ja, also der andere sieht auf jeden Fall sehr anders aus.
Der andere ist einfach so ein übertriebener Brecher.
Nee, das ist auch kein Brecher, muss man sagen. Okay, der sah gerade nur so aus.
Ja,
der
aber
wiegt auch um die 64 Kilo.
Ja, sieht auf jeden Fall nach mehr aus.
Also neben seinem Bruder sieht er wahrscheinlich aus wie der übelste Bodybuilder. Aber ja,
der
fällt auch immer solide, muss ich sagen.
Ja.
Und wollte eigentlich noch was sagen. Genau, Sudal Quickstep. Mir entfällt manchmal so ein bisschen, dass Remco und Timmer, die auch für das Team fahren.
Ah, ja.
Weil ich dachte mir so, oh ja, jetzt haben sie ja wieder eine Etappe gewonnen. Ja, Patrick Lefebvre's Team, auch wenn er jetzt nicht mehr Teamchef ist, die gewinnen ja jedes Jahr eine Etappe.
Ja, ja.
Dann ist mir aufgefallen, nee, das ist schon die fünfte, glaube ich, die gewonnen haben. Vierte oder fünfte. Tim Merlier hat mindestens zwei gewonnen, glaube ich. Paré-Pantrin hat eine gewonnen. Remco hat das Zeitfahren gewonnen.
Mhm.
Also die haben schon einige Etappen wieder gewonnen bei dem Ding, aber es ist mir halt, es ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, die ganze
trotzdem,
Geschichte.
Also wenn du jetzt nicht die Fakten nochmal dargelegen hättest und hättest gefragt, so, ja, hatte Quickstep eine gute Tour?
Genau.
Wahrscheinlich so, nee.
Ja, die haben ja doch diese eine Etappe da gewonnen.
Ja,
ne?
Genau.
Aber Remco ist irgendwie so ein Ding für sich und auch Tim Merlier ist irgendwie so ein Ding für sich.
Ja,
und
stimmt.
Einfach wahrscheinlich wegen dem Europameistertrikot ist es gar nicht so krass präsent.
Ja, verstehe ich.
Und haben auf jeden Fall vier Tour-Etappen gewonnen, war auch wieder erfolgreich für sie. Wo machen wir weiter? Transfer-News ganz kurz. Oder,
oh, hast du neue?
Nee, scheint ja bestätigt zu sein oder mehr oder weniger bestätigt zu sein, dass Remco wechselt.
Top, noch ein Anfahrer für
Lipo. So wie ich gehört habe, hat auch schon Florian Lipowitz seinen Vertrag unterschrieben beim Team.
Ah ja.
Und hat den zu einem relativ frühen Zeitpunkt wohl unterschrieben.
Oh.
Und genau. So viel dazu.
Also Lipo nächstes Jahr für Remco.
Ja, das glaube ich nicht. Die Doppelspitze. Aber ich glaube, das ist eine ganz komische Doppelspitze.
Das passt nicht. Das sehe ich nicht.
Ist so der ruhige und nette Florian Lipowitz und der Remco Evenepoel, der schon auch ein Ego hat.
Ja. Ich sehe auch keinen Remco für ein Lipo arbeiten.
Nee, und ich sehe auch am Ende keinen Lipo sich durchsetzen und jetzt mal sagen, hey, hör mal, Remco, Kollege,
genau. Obwohl, und
fahr
aber,
jetzt mal für mich,
aber wenn,
du hast schon 2,5 Minuten auf mich.
Genau, wenn das Szenario ähnlich wäre, sehe ich aber nächstes Jahr auch ein Remco nicht besser sein als ein Lipo.
Vielleicht. Ganz interessant.
Aber Roglic will auch noch Kapitän sein.
Du, über Roglic müssen wir gleich noch sprechen. Dann gehen wir mal chronologisch weiter.
Ja.
Remco ist aus der Tour ausgeschieden, auch schon letztes Mal, als wir, glaube ich, gesprochen hatten. Weiter geht's nach der Mont-Ventoux-Etappe mit der Etappe nach Valence. Da gab es nasse Straßen, glaube ich, und nochmal einen soliden Sturz am Ende.
Mm, ja.
Und dementsprechend Tim Merlier aus dem ganzen Geschehen rausgenommen worden. Johnny Milan gewinnt die Etappe und holt sich den zweiten Sieg. Da auch interessant, ich habe dann, glaube ich, den Ton eingeschaltet und dann kam nur so the first victory since 5 years. Und dann dachte ich so, krass, hat Lidl Trek 5 Jahre keine Etappe gewonnen? Ist aber nicht die Track gewesen, sondern die Italiener haben
was?
5 Jahre keine Etappe bei der Tour gewonnen.
Erzähl mir nicht.
Ja, der letzte Etappensieg, also das war zumindest das, was sie da gesagt haben, der letzte Etappensieg.
Nibali.
War Nibali, ja.
Ernsthaft?
Ja. Also, was? Ich muss das jetzt hier nochmal on the go auch nachprüfen.
Das ist ja krass.
Aber, also nicht der eine Milan-Sieg, der zweite, also der erste Milan-Sieg, diese Tour war das.
Ja, ja, klar.
Dann müsste ich nur einmal noch nachprüfen, wann war denn Giulio Ciccones Sieg?
Wahrscheinlich dann im gleichen
Bei
Jahr.
Der Tour 3-1.
Hat er nicht die Brille später geworfen?
Die Frage ist, hat er eine Tour-Etappe gewonnen? Ich habe das Gefühl, der hat Planche de la Belfie irgendwie mal gewonnen, aber da kann es sein, dass er da Zweiter geworden ist oder sowas. Ah genau, er ist Zweiter geworden und ist ins gelbe Trikot gefahren, glaube ich, auf der Etappe. Ja, also es ist tatsächlich so wohl, dass sie Ewigkeiten keinen Tour-Etappensieg geholt haben, die Italiener, was für so eine
Für die Nation
ist schon krass ist.
Haben wir auch keinen Ghana-Zeitfahrsieg oder so mal? Jetzt in 5 Jahren?
Das ist nämlich genau das, was man sich eigentlich nicht vorstellen kann.
Ja, eben.
So, und Ghana, Grand Tours, kann ich mal drauf schauen, hat noch nie eine Tour-Etappe gewonnen.
Ghana hat
noch nie eine Tour-Etappe gewonnen.
Jetzt tut doch nicht so, Leute, die das gerade hören, als wüsstet ihr das. Also hätten wir euch gefragt, hättet ihr genauso reagiert. Hat Ghana eine Tour-Etappe gewonnen? Ja, dann nicht.
Krass. Ghana, eigentlich schlechter Fahrer, dann hätte noch gar nicht viel erreicht. Nee. 7 Giro-Etappensiege, 2 WM-Titel, 4 Tirreno-Etappensiege. Die Vuelta San Juan hat er auch schon mal gewonnen.
Stimmt, wo er das so den Berg hochgehängt ist mit seinen 87 Kilo
und
550 Watt.
Ja.
Der 7,5 Tonner im fünften Gang.
So leicht untertourigen Motorstotter.
Ja, echt so. Aber da, weißt du, wie so auch so ein 7,5 Tonner am Anstieg, der darf nicht einmal langsamer werden.
Genau,
dann
ist Ende. Nicht mehr.
Deswegen fährt er auch einfach, wenn die so ein Fahrradfahrer sind, fährt er um.
Ja.
Also geht auch nur, Vuelta San Juan geht das auch nur da, weil so 3% Anstieg aber in die Ewigkeit.
Ja, 50 Kilometer mit 3% bis auf 7.500 Meter hoch.
Ja, sehr gut.
Ja, das fand ich interessant, dass da noch zu dem Etappensieg von Jonathan Milan. Ansonsten war die Etappe nicht sonderlich spektakulär, würde ich mal sagen.
Mhm.
Und dann kommen die Etappen, wo wir letztes Mal schon drüber gesprochen haben, die beiden schweren Etappen in den Alpen. Einmal zum Col de la Loz, wo wir erst den Col du Glandon haben und dann Col de la Madeleine und dann hoch nach Courchevel, la Loz. Und wir haben ja vorher so ein bisschen gerätselt, wie macht's Red Bull Bora Hansgrohe?
Ja,
und haben eigentlich gesagt, ich fände es geil, wir finden es beide geil und man könnte auch mal Roglic schicken.
Ja.
Aber wäre vernünftiger, wenn man es nicht macht, dann bleibt man über Lipowitz. Und letztendlich, ich habe die Etappen nicht komplett verfolgen können, aber mein Gefühl war es, beide, also auch Roglic war an beiden Tagen aktiv, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, ja.
Hat versucht, an beiden Tagen in die Gruppe zu kommen,
ja.
Was schon mal irgendwie interessant ist. Und dann haben wir so eine Situation auf dem Weg nach Courchevel hoch oder im Tal.
Ja.
Florian Lipowitz springt einfach mal aus einer kleinen Gruppe raus, wo wir Roglic drin hatten. Wir haben Pogacar drin, den Vingegaard drin. Wir hatten
Man muss aber
dazu
sagen,
Onlay drin.
Bevor er aber rausspringt, er hat schon Madeleine ja schon einmal Rückstand bekommen.
Genau, also er und Onlay sind beide abgefallen an Madeleine, aber eher nicht so krass wie Onlay. Und
ja,
Onlay bleibt auch raus aus der Gruppe und Lipowitz fährt auf der Abfahrt, glaube ich,
wieder
ran.
Was ja schon erstmal für uns deutsche Brille gut ist. So.
Alles war unter Kontrolle.
Wir fanden das mal gut. Ich komme jetzt Stats um die Ecke. Der war 54 Minuten, Tadej Pogacar knappe 6,02. Florian Lipowitz auch 6,02 auf 55,8 Sekunden. Also da haben wir schon, muss man sagen, die Tagesbestleistung absolviert.
Ja. Genau. Und dann ist es eigentlich eine gute Situation. Du hast einen Roglic in der Gruppe. Lipowitz, Pogacar, Vingegaard. War ein Matteo Jorgensen mit drin?
Boah, ich glaube,
Wissen wir nicht, nehmen wir mal raus. Aber in der Situation dann fährt ein Lipowitz los und kriegt halt eine Lücke und die Frage ist, muss er da losfahren?
Nein.
Sah dann zwischenzeitlich echt ganz interessant aus, weil er hatte halt irgendwie fast 3 Minuten dann irgendwann, weil die sich hinten angeguckt haben.
Das war aber auch ein sehr interessantes Angucken, oder?
Das war sehr interessant. Das war so ein bisschen so, Jonas, also der Nächste, der eingesackt wird im GC, bist halt du.
Ja, ja, genau.
Und dann fahr du halt mal. Und ich glaube, Jorgensen war noch da drin, weil der dann gefahren ist. Und
aber die haben sich auch so hart angeguckt. Also da muss halt Vingegaard einfach das Ding halt in die Hand nehmen und halt von vorne fahren. Die hatten halt Madeleine halt super viel schon investiert.
Ja.
Und ich meine, Pogacar, warum sollte er auch fahren, wenn der Abstand zwischen den beiden schon 4 Minuten beträgt? So, also da macht keinen Sinn.
Also war auf jeden Fall ein Pokerspiel. Am Ende kommt ein Picknick-Post-NL-Zug von hinten
aber
mit Oscar Onlay mit so richtig
Abfahrt.
Überschuss. Und dann hast du halt eine interessante Situation, aber eine Scheißsituation. Weil er hat, Lipowitz hat 2,5, 3 Minuten, fährt aber in so ein leicht bergangehendes Tal und dann halt so einen langen, langen Anstieg rein.
Mhm.
Und ich habe zu dir, glaube ich, gesagt, was ich so machen würde, ich würde so unterer Sweet Spot fahren die ganze Zeit und so gucken, was passiert. Aber du hast natürlich trotzdem das Risiko, dass du sehr lange auf dem Gas stehst und sehr viel Kohlenhydrate verbrauchst, wenn du da bei so ein langes Solo fahren musst.
Bei einem Anstieg, der wirklich auch zu dem Zeitpunkt, selbst wenn er nicht mit Rekordwerten gefahren wird,
der kostet nochmal richtig.
Der dauert eine Stunde. Und die hatten Madeleine schon eine Stunde.
Genau.
Also das kommt noch auf dich zu.
Und da ist es halt dann einfach so, dann wird der halt irgendwann eingeholt, da berghoch, zu so einem beschissenen Zeitpunkt, das ist auch hinten alles kontrolliert noch gefahren worden.
Ja.
Das heißt, da konnte man sich noch in Anführungsstrichen verstecken.
Ja.
Der Anstieg ist ein bisschen flacher auch, also
ja,
im Schnitt 6,4%, aber hinten raus halt mit einer relativ steilen Rampe, das heißt, wahrscheinlich wird er so um die 6,2, 6,1 gelegen haben im Schnitt unten rein.
Ja.
Und dann hast du halt irgendwie, dann profitierst du noch schon von deinen, du weißt doch genau, wie viel km/h die gefahren sind, aus Gründen.
Ja.
Was sind die so gefahren, so um die 25?
Also im Average sind die 24 km/h, glaube ich, nachher Segment ungefähr hochgefahren. Also ich habe jetzt hier Onlay gerade, die Daten nur, sind 23,1 km/h. Ich hatte, glaube ich, Pogacar, hatte ich geguckt, die sind auch, naja, 23 rum. Und ja, ich hätte das aus Gründen selber mal ausgerechnet und weiß auch, dass es unten flacher ist als oben, das ist klar. Und oben wird es halt auch mal richtig hart, vor allem dann kommt die Höhe, kickt dann immer noch rein. Das Ding geht halt auf 2250 Meter ungefähr. Und wenn ich mir jetzt hier anschaue, nochmal in den Daten von Onlay, die sind halt teilweise unten mit einem Tempo von 24 km/h in der Spitze halt auch mal 30, 31 km/h unterwegs. Wenn wir nur dieses eine Segment hier raussuchen, 26 km/h Average auf 3,5 Minuten, da fährt halt Onlay schon 343 Watt, 5,5 Watt pro Kilo im Windschatten bei 26 km/h. Kannst du dir in dem Moment vorstellen, was halt vorne Lipo treten muss.
Genau.
Unnötig.
Ja, und dann hast du die Situation, es wird ein bisschen schneller. Vorne übrigens, Ben O'Connor gewinnt die Etappe, verliert auch nicht viel. Für lange Zeit, muss man auch sagen, der ist da auch eine sehr, sehr solide Leistung hochgefahren.
Ben O'Connor mit 5,53 Watt pro Kilo auf 69 Minuten. Wo kam, der ist genauso lange nicht mehr gut, wie Italien keine Etappe gewonnen hat bei der Tour, gefühlt. Und auf einmal kommt er so aus der Versenkung.
Wir hatten ihn ja letztes Jahr so ein bisschen als den Thomas Müller des Radsports. letztes Jahr hat er ja extrem viele gute Ergebnisse geholt, aber bei der Tour, glaube ich, auch nicht so richtig. Ja, das war so ein One-Day-Performance, wo ich sage, oh,
crazy.
Richtig, richtig gut. Und sah auch, haben wir auch gesagt, sah auch gut dabei aus. Dünnes, braunes Bein, hohe weiße Socke.
Auf einer schönen Aero-Socke.
Kann man so fahren, ist abgesegnet, leichter Tritt. Genau, dann hast du so eine Tempoverschärfung hinten. Lipowitz fällt zurück. Roglic bleibt aber dran. Und in einem Bereich, wo es halt relativ steil ist. Und dann ist halt so wirklich die Frage, was machst du da als sportlicher Leiter, was machst du da als Team? Du weißt nicht genau, wie sehr Lipowitz jetzt krachen geht.
Ja.
Roglic nach hinten holen bei den Geschwindigkeiten bringt auch nicht mehr so viel.
Ja.
Dann hat man, glaube ich, gesehen, okay, Lipowitz, der fängt sich einigermaßen, der fährt halt einfach auch sehr konstant dann sein Ding weiter. Das ist eigentlich das Gute bei ihm. Selbst wenn er mal krachen geht, geht er eher so mit Auge krachen. Der explodiert halt nicht ganz so krass, sondern der fährt halt sein Ding und sorgt halt dafür, dass er seine Carbs nachschiebt und weiß, okay, solange ich nicht irgendwie krass ins Defizit gehe, kann ich die und die Leistung fahren.
Das muss schön sein.
Ja, und dann bleibe ich auch irgendwo in dem Dunstkreis. Nur an dem Tag natürlich Oscar Onlay auch den Tag der Tour gehabt eigentlich im Hochgebirge.
Ja, wir haben halt dann nachher, ich kann es mal ganz kurz hier reinschmeißen, 72 Minuten lang ist Lipo Col de Los hochgefahren. 5,3 Watt pro Kilo. Mhm. Nochmal zur Erinnerung, 5,53 vorne von Pogacar und auch Oscar Onlay mit 5,51 mit auf 67 Minuten vorne unterwegs.
Ja.
Also nochmal 0,3 Watt pro Kilo auf eine Stunde Average zu verlieren, vor allem oben, wo es steil wird, doch die meisten zu verlieren, das ist schon mal etwas, wo man Zeit kassiert.
Ja, im Endeffekt kassiert er an dem Tag 3 Minuten 37 auf Ben O'Connor und das sind dann 1 Minute 39 auf Oscar Onlay, also schon ein Batzen. Das, was ich ganz weird fand, habe ich euch auch gesagt, wie Primoz Roglic ins Ziel fährt. Der sieht, keine Ahnung, ob das nur so aussah, aber der sieht so aus, als hätte er einfach in den letzten 500 Metern sich gedacht, ja, ich fahre mir nochmal die Beine aus.
Ja.
Ist aber an dem Tag ja auch noch im GC dabei gewesen. Also irgendwie ganz, ganz unverständlich. An dem Tag ist er halt noch Fünfter im GC,
ja.
Ist auch gar nicht so weit weg von einem Oscar Onlay dann.
Ja, genau.
Aber sieht Minute halt auf 20. den letzten Metern so aus, als würde er halt einfach schon krass chillen.
Schau schon mal auf 10 Sekunden.
Ja, genau. Das waren 10, 15 Sekunden, aber es war ihm irgendwie gefühlt egal. Nächster Tag wird die Etappe erstmal gekürzt, weil es eine eine Rinderseuchen-Ausbruch
gab. Ein Kuhvorfall.
Kuhneurodermitis. Genau, an den ersten Anstiegen. Dementsprechend die Etappe eingekürzt auf 93,1 Kilometer. Immer noch über den Col de Pré und dann Comet de Roselon.
Würdest du als Fahrer das präferieren oder findest du es richtig scheiße?
Kommt mega drauf an.
Welcher Fahrer du bist.
Welcher du Fahrer. Also, ja, ich glaube, es kommt drauf an, welcher Fahrer du bist, was sie mit dem Zeitlimit machen, ob das was am Zeitlimit verändert. Aber du kannst ja davon ausgehen, es gibt nur noch zwei Anstiege, wo man was machen kann und ja. Dann wird dann da auch was versucht.
Ja, hatte dann Campenaerts in seinem Vlog wieder erzählt. Was sind wir, Juniorenfahrer? Unter 100
ja.
Kilometer der Etappe.
Aber da kannst du dir auch schon ein bisschen ein Bein ausreißen
genau,
auf
das,
so einer Etappe.
Da kannst du schon mal früh warm fahren, kannst du dich schon mal.
Ja.
Da kannst du mal richtig
auf der, schön auf der Rolle, genau, da kannst du eigentlich mit Bicarbonat starten. Col de Pré ist auch sehr steil, also ist über 9%. Ich glaube, sehr, sehr unangenehm der Start. Roglic wieder in der Attacke und ist auch irgendwann, glaube ich, solo vorne gewesen mal. Wird dann eingeholt und kassiert dann 12 Minuten. Also das fand ich auch krass. Weiß ich auch nicht genau, ob er nicht konnte oder ob er dann auch gesagt hat, mir ist es herzlich egal, ob ich Fünfter werde oder Achter oder Neunter. Mhm.
War ja auch keine Hilfe. Also, das hätte auch, er hat sich ja nicht aufopfern
genau.
können. So.
Also, es war irgendwie.
Er hat sein eigenes Rennen halt dann gemacht.
Er hat ein bisschen sein eigenes Rennen gemacht. Ja. Und ich verstehe auch nicht so ganz, wieso man ihn dann sozusagen immer vorausschickt. Also, ich verstehe, warum ihn vorausschickt, ja. Aber ich finde es auch ein Risiko, weil du hast irgendwas mit dem Florian
Wills. Du hast einfach weniger.
Ja, und du hast einen Platten. Du weißt nicht, wo das Auto ist, ob das ja. immer nah dran ist. Und da hast du ein Problem. Der ja. Worst Case ist, der hat einen Platten. Und dann hast du den Roglic schon im nächsten Tal gefühlt.
Ja.
Dann hast du die Gruppe um Pogacar und Vingegaard und Onlay.
Ja.
Und dahinter ist ein Lipovic. Und bis der Roglic zum Helfen, selbst wenn der Lipovic ein neues Hinterrad bekommen hat oder Vorrat, dann bei dem ist.
Ja, das dauert.
Das dauert. Und
dann noch mit dem Wissen jetzt gerade, dass wir nicht wussten, dass GC neutralisiert auf der letzten Etappe. Könnt ihr euch mal vorstellen, was hier abging gerade über ja. die Entscheidungen von Red Bull Bohans Grohe. Ja, also.
Also genau, ich sag mal so, das Ganze hat so irgendwie ins Bild gepasst.
Ja, ja, oh, ja.
Also
ja.
da dachte ich mir, die haben mir völlig die Nerven verloren. Haben sie eigentlich nicht. Aber es gab so ein paar Taktiken, wo ich sage, hätte ich wahrscheinlich anders gemacht, aber ja. vielleicht, oder wahrscheinlich haben sie auch ihre Gründe gehabt. Nur,
ja, vielleicht haben sie einfach Roglic erlauben lassen, auf Etappe zu fahren, wenn er vor einer Gruppe ist, irgendwie notfalls auch zurückzuholen, wenn was ist. Aber gesagt, komm, du darfst halt auf Etappe
Logistik
fahren.
Logistik dahinter, so
aber das ist
bis
halt,
der dann da ist, yeah, was wir gerade gesagt haben.
Genau, das ist schon...
Ist mir eigentlich zu riskant.
Schon Risiko. Wir reden nicht von Platz 5 im GC, sondern von 3.
Genau. 3.
Und nicht so viel Abstand dazwischen.
Weißes Trikot. Ja. Allererstes Podium für die Ralf Denk Pro Cycling
ja.
GmbH,
ja.
wie auch immer sie in den Jahren immer hieß. Also allererstes Mal, dass Ralf Denk einen Fahrer auf dem Tourpodium hat.
Mit dem Wissen, dass tags vorher schon richtig Zeit verloren wurde auf Oscar Onlay durch eine Fehlentscheidung. Dann am nächsten Tag zu sagen, ach Roglic, komm, fahr nochmal los. Wir lassen Lipo wieder alleine.
Es hat alles geklappt.
Ja.
Florian Lipowitz kriegt eine kleine Lücke irgendwann, fährt wieder ran. Onlay ist da dran geblieben und dann kriegt Onlay die erste Lücke, kommt auch noch wieder ran und dann kriegt er noch mal eine Lücke.
Ja.
Und in dem Moment siehst du sofort, wie Lipowitz das sieht, funkt. Wahrscheinlich so, soll ich jetzt fahren?
Soll ich machen? Soll
ich fahr jetzt fahren? Ich fahre jetzt, oder? Oder ich würd mich mega interessieren, was er da gesagt hat.
Ja,
da,
ja.
Eigentlich müssten sie den Funk ja haben, weil sie blenden den Funk manchmal ein.
Ja.
Und
ich fahre jetzt einfach von vorne, oder?
Ich tippe mal, der wird halt irgendwie gesagt haben, dass er sich okay fühlt und ob er fahren soll.
Ja, ja.
Und dann haben sie wahrscheinlich gesagt, ja, wenn du kannst, dann fahr.
Ja.
Dann fährt er, macht die Lücke schön auf, macht alles richtig und stürzt fast noch dann da im Sprint am Ende, wo mir das Hinterrad so weggeht.
Ja, ja.
Auch eine merkwürdige Etappe in dem Sinne, dass Timon Arensmann gewinnt.
Timon Arensmann gewinnt, wenn man ihn lässt. Also von den Favoriten aus.
Ja, man lässt ihn so ein bisschen.
Man lässt
also
ihn
es war so super stark. Also ich fand's, ich finde es total beeindruckend. Der ist losgefahren, ist, glaube ich, wieder eingeholt worden, weil hinten Pogacar und Vingegaard losgefahren sind.
Ja.
Und geht dann aber nochmal, fährt dann nochmal los. Natürlich auch irgendwie merkt, die anderen beiden sind nicht so wirklich daran interessiert, hier durchzuziehen. Und denkt sich halt so, gut, ich fahre einfach jetzt meine Pace weiter. Ich fahre jetzt nicht irgendwie 20 Watt weniger, als das, was ich kann. Hol mir jetzt vielleicht den Vorsprung raus und vielleicht kann ich es halten. Also die Leistung da war extrem stark bei Arendsman.
406 Watt Average, 6 Watt pro Kilo. Der Typ ist jetzt nicht der leichteste. Auch er lädt mit Powerdaten hoch. Also 50 Minuten La Plagne hoch mit 6 Watt pro Kilo. Ist schon ein Brett. Und dann am Ende sogar, wo es eigentlich aussah, als wäre er nicht so schnell mehr unterwegs. Das steilste Stück, ne? Da hat er immer die höchsten Wattwerte und haut nochmal 74 Watt auf die letzte Minute drauf.
Hätte ich auch gedacht, ja.
Also auf 7 Watt pro Kilo. Und da sah es schon aus, als wäre er so langsam. Und ich fand es so witzig, Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Wir saßen da in einem Raum, uns angeschaut und Lennart war die ganze Zeit so, ja, die holen den ja gleich. Das sieht man ja, die sind da hinten noch kontrolliert. So, das ist, und dann meinte ich so, ja, wir müssen es aber jetzt mal los. Und dann meinte ich so, ja, die kennen ja auch die Distanzen. Guck mal, es sind noch 400 Meter. Und ich so, ja, aber du musst diese 4 Sekunden auch erstmal schließen. Also jetzt müssen sie langsam mal los. Und dann war halt diese uneinige Situation. Vingegaard irgendwie, glaube ich, wir können mal ein bisschen spekulieren, aber Pogacar hat nicht unbedingt Notwendigkeit gesehen, jetzt auf Etappe vielleicht noch zu gehen. So, selbst wenn er die Beine gehabt hätte, vielleicht hat er sie auch jetzt gar nicht gehabt, ist einfach froh gewesen. Hat gesagt, komm, ich mach's jetzt nicht. Und Vingegaard hat die ganze Zeit darauf gewartet, dass Pogacar losfährt.
Hätte ich auch gedacht.
Hat es dann nicht gemacht, aber hat es auch selber nicht forciert, weil es auch nicht unbedingt gedacht hat, so, ich habe jetzt die Beine, wenn ich jetzt attackiere und Pogacar drüber geht, dass ich dagegen halten kann. Und
aber
so hat,
eigentlich musst du doch sagen, jetzt Vingegaard, der kann ja eigentlich fast nur die Beine nicht gehabt haben, weil es kann ihm ja scheißegal sein, ob Pogacar mal drüber geht oder nur mal 5 Sekunden abnimmt oder 10.
Ja, ich glaube, er hat einfach, ich glaube, er hat sich ein bisschen verschätzt, auch mit dem,
wann sie ihn kriegen. Ich glaube, er hat einfach darauf gewartet, wann fährt der jetzt los. Normal fährt der Pogacar immer los.
Ja, ja, ja.
Und der Pogacar hat sich halt gedacht, ich glaube auch mittlerweile ein bisschen so aus, ich glaube, der hat auch ein bisschen gesuffert, aber auch so, ja, der kann jetzt die Etappe da gewinnen, aber es hilft halt auch nicht den Sympathiepunkten.
Nein, nein, nein.
Wenn du so ein Kannibale bist.
Ja.
Und aber nachdem ich jetzt.
Gleichzeitig sagt er aber auch ganz häufig, so er wird dafür bezahlt, Etappen zu gewinnen oder Rennen zu gewinnen. Und es wäre auch, und das verstehe ich auch zum Teil, so die Debatte ist auch schwierig. Es ist ja auch irgendwo vielleicht unfair, gegen anderen Teamkollegen gegenüber, die sich einen Arsch aufreißen, dann zu sagen, ich vollende es nicht, obwohl ich es könnte.
Ja, und zusammen mit der Aussage von ihm, als er da interviewt wurde und sagte, ja, ist schon echt auch traurig, dass ein João Almeida nicht mehr dabei war, weil man hätte dann noch einen weiteren guten GC-Platz haben können und man hätte in den Alpen auch noch eine Etappe gewinnen können.
Ja.
Also die Motivation war schon da. Also ich stütze ein bisschen die These auch, die du insgesamt aufgestellt hast. Er hat auch ein bisschen gesuffert.
Ich bin der Meinung, er hat uns wirklich, Tadej, sag mal jetzt im Nachgang, komm, jetzt ist auch egal. Ich würde nämlich behaupten, Tadej hat dieses Jahr mehr gesuffert, als er uns gezeigt hat.
Ja. Glaube ich auch.
Gerade in der letzten Woche, wo das Team dünner wurde und er mehr auch isolierter war, der war nie, dass man ihn jetzt komplett aus der Reserve gelockt hat, dass er jetzt Probleme bekommen hat. Das war nicht das, ne, vor 3 Jahren dann I'm gone, I'm dead, blablabla, klar, das wäre zu krass gewesen, aber deswegen ist er auch nicht so proaktiv gefahren, wie wir normalerweise kennen.
Ja.
Er hat dann auch diese 4 Minuten erstmal schön auf der Habenseite, muss dann nicht unbedingt proaktiv sein und ist, glaube ich, auch froh, dass er es nicht unbedingt machen muss.
Merkt, dass er auch ein Sterblicher ist.
Ja.
Und hat dann gesagt, bevor das passiert, wie im Col de los, bevor ich richtig krank gehe, gucke ich das jetzt, also es ist eine Erfahrung, also ein erfahrenerer Fahrer.
Voll.
Und hat das sehr souverän gemacht und ich fand es halt interessant, dass den Hauptteil seines Vorsprungs hat er bis zur Etappe nach Hutterkamp oder bis nach Hutterkamp.
Ja.
Dann war der Hauptteil seines Vorsprungs da.
Der hat Pogacar hat einmal am Langanstieg, einmal den Pogacar gemacht, Hutterkamp. Und danach sind die schon schnell gefahren, aber auch immer Zusammenhalt oder er ist nicht schnell gefahren, weil er nicht musste. Aber hat es einmal geknallt.
Genau, und das ist, glaube ich, in der Vergangenheit auch schon häufiger mal passiert, so als so bei der Team Sky-Dominanz. Ich glaube, so typisch Chris Froome.
Ja.
Erste Etappe in den Bergen, einmal richtig einen rausgeschraubt, 200 Minuten. Ich kann mich noch erinnern, irgendwie 2015 oder sowas. Er gewinnt die Etappe. Ich glaube, Richie Porte wird sogar noch Zweiter oder Dritter. Ich glaube, Quintana wird Zweiter und Porte wird dann auch noch Dritter. Riesenabstände. Und danach war es eher so ein Verwalten vom Vorsprung mit einem Zeitfahren, wo er gut fährt. Und es ist halt bei Pogacar das Gleiche gewesen. Er hat ein gutes Zeitfahren gehabt, hat ein solides Bergzeitfahren gehabt.
Ja, also, das war schon sehr, sehr
gut. Er hat es gewonnen, ne? Aber
ja, das Zeitfahren war schon, da hat er nochmal Zeit rausgefahren. Da hatten wir schon Performances, die waren crazy.
Ja.
Da reden wir von 7 Watt pro Kilo da am Peragüt hoch. So, das ist schon ordentlich. Aber da war jetzt nicht mehr der größte Anteil der Zeit, die er rausgeholt hat. Das Ding ist halt einfach, wie du gerade sagtest, du hast ja auch psychisch einen Vorteil und auch taktisch einfach einen großen Vorteil, wenn du halt natürlich mit so einem Lead da reingehen kannst in die Etappen und sagst, okay, erstmal muss so viel schief gehen, dass ich 4 Minuten hier verliere. Also ich fahre jetzt erstmal, wie du sagst, auf Verwalten. Wenn Jonas halt das Trikot haben will, dann müssen sie was einfallen lassen. Klar kann immer noch was passieren, dass sie jetzt theoretisch, Szenario malen wir mal anders. Er hätte vielleicht nicht ganz so in die Etappe gefunden, Richtung Col der Los. Die werden die Madeleine so hochgescheppert. Er hätte vielleicht die erste Minute bekommen. Im Tal wartet jemand und dann scheppern die nochmal Col der Los da hoch und auf einmal kriegt er halt 3 Minuten. Dann wäre er auch am nächsten Tag anders gefahren wieder.
Ja. Also insgesamt hat er das, glaube ich, gut gemacht. Wir kennen seine Beine jetzt nicht wirklich. Das Gesamtniveau dieses Jahr in den Anstiegen scheint ein Ticken langsamer gewesen zu sein. Vielleicht hat es taktische Gründe gehabt.
Und deswegen behaupte ich, Pogacar ist auf dem absteigenden Ast. Der Pogacar von 2024.
Präsenterstimme extra dafür angeknipst.
Ja klar. Der Pogacar von 2024 hätte den 25er Pogacar am Anstieg auch stehen lassen.
Kann gut sein. Was interessant ist, finde ich, weil letztes Jahr haben alle gemutmaßt, ist er nach dem Giro müde? Nein, jetzt hat er den Giro nicht.
So. Bei Training Peaks steht einfach bei Pogacar drin, ja, Giro als Vorbelastung bitte.
Giro als Vorbelastung bitte nächstes Jahr. Jeder, der sich jetzt den Giro rausgepickt hat nächstes Jahr, der denkt sich schon wieder, Mist, hoffentlich zieht er jetzt hier nicht die falsche Ableitung draus.
Ja.
Die Vuelta wird er wahrscheinlich nicht fahren, so wie es ausschaut.
Okay.
Machen wir jetzt direkt die Vuelta Preview mit die Vuelta Joao Almeida?
Oh ja, stimmt, gut. Ja und nein. Warte mal, was haben wir jetzt noch da? Wir haben jetzt La Plagne, haben wir abgearbeitet.
Ja, La Plagne, wir machen noch nicht die Vuelta.
Nein.
20. Etappe.
Also ganz kurz, ich will einmal ganz kurz reingrätschen für alle, die jetzt gerade so ein bisschen die Tour de France du Femme vermissen. Nein, das haben wir natürlich auf jeden Fall auf dem Schirm. Wir sprechen darüber in der kommenden Woche. Am Freitag kommt dann die Folge raus. Da spreche ich nochmal mit Maxi, unserer Trainerin bei Sainz, noch drüber, die selber Erfahrung im Profi-Peloton gesammelt hat, indem sie die Add-of-Performance-Stelle war von Ceratizid. So, nicht anders.
Ceratizid WNT,
ja, genau. Ceratizid WNT. Machen wir nächste Woche, also jetzt nicht wundern, das machen wir nächste Woche im kompletten Programm.
Da nur eine Sache.
Bitte.
Marianne Voss, wirklich einfach maximal gut mit Auge.
Ja, das stimmt.
So auch, hey, kann ich meine Teamkollegen gewinnen lassen? Nein, kann ich nicht.
Ja.
Dann gewinne ich halt selber.
Ja, das war stark.
Bis dahin gewartet und geguckt.
Ja, aber so. Auch dann so, ja, und jetzt, aber ich habe so
das war so richtig mit dem Dimmer.
Ja.
So, okay, ich muss, ja, jetzt muss ich. Und da kommen wir zu unserer Etappe, die wir eigentlich auch ein bisschen gehypt haben.
Jo.
Und die auch nicht schlecht war.
Ja, das stimmt.
Die ist jetzt GC-mäßig nicht ganz so spektakulär gewesen.
Ich hab ein bisschen gehofft, dass so Oscar-Only-Lipo-Battle nochmal kam, aber das war nicht. Also.
Ja, ich glaube, die haben sich angeguckt, so, die haben sich tief in die Augen geschaut.
Echt so? Willst du? Nee.
Oscar?
Also kannst du? Nee. Genau. Sollen wir einfach? Nee.
Das ist so wie beim Pokern, wenn du so, wenn du den anderen anguckst, so, keiner will mehr raisen, weil der sagt so, check.
Ah,
das war so ein bisschen der Move oder der Vibe.
Ja.
Vorne geht eine Gruppe. Erstmal fucken sich, glaube ich, alle ab, dass Jordan Gegard da drin ist. Weil der halt GC-relevant ist.
Jordan Gegard, ey, wirklich, under the radar, beste, also wirklich Überraschung der ganzen Tour.
Ja.
Wer ist Jordan Gegard?
Der ist einfach als im Jahr 2023 noch Conti gefahren. Ja, das ist halt krass.
Komplett crazy.
Der ist da 2 Jahre Conti gefahren, davor einfach nur ein Amateurfahrer sozusagen gewesen. Krasse Leistungsfähigkeit jetzt bewiesen und 10. der Tour geworden durch diesen Ausreißversuch, wo er nochmal dann Ben O'Connor vom 10. Platz verdrängt hat.
Crazy.
Der Hintenknecht musste Mauro Schmid auch krass stürzt.
Oh ja.
Und irgendwie so gefühlte 5 bis 10 Kilometer später knechtet er halt wieder Anschlag von vorne für Ben O'Connor. Und versucht, die Gruppe zurückzubringen oder zumindest den Abstand zu klein zu halten. Ben O'Connor war, glaube ich, ein bisschen angefasst, weil er seinen 10. Platz schon gerne behalten hätte. Aber
finde ich cool so. Also wir hatten schon wieder ein Rennen in einem Rennen. Also da ging es nochmal um Top 10 GC. Und halt, auch da sieht man halt nochmal, wie wichtig sowas ist. Ne? Also da, das ist für den, wir haben halt auch Helfer in den Top-Teams, die halt mal so einen 6. Platz im GC mitnehmen. Das ist halt einfach natürlich dann heftig, aber für Fahrer wie ein Jordan Gegard oder auch Ben O'Connor, sonstige Fahrer, die halt sagen, ey, das ist halt auch Top 10 in der Tour, ist einfach was Relevantes.
Ja.
Finde ich auch nice, dass es dann auch nicht dann irgendwie was Egales ist. Und der arbeitet richtig dafür. Und Jordan Gegard, muss man sagen, das ist wie, keine Ahnung, Geschke damals beim Bergtrikot, so, das hatten sich zusammengearbeitet über 3 Wochen.
Ja.
So, das kann man sich erarbeiten.
Nur, dass bei Geschke nicht geklappt hat, ne?
Ja.
Weil der Kollege, der jetzt auch gerade da auf dem Podium steht, mit einem gepunkteten Trikot sich das geholt hat.
Ja. Ich bin Habe ich schon mal erzählt. Ich bin für eine andere Wertung für Bergtrikot, habe ich schon mal erzählt.
Ich glaube, das haben die schon ein paar Mal geändert.
Nee, aber ich bin eigentlich für folgende These. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, ich würde es mal ganz kurz reindroppen, da können wir diskutieren. Was wäre, wenn wir vielleicht die fünf wesentlichen oder fünf relevante Anstiege raussuchen? Muss ja nicht jeder sein, aber fünf relevante Anstiege und nicht erst da oben gibt Punkte, sondern Segmentzeit. Mit GPS und Durchfahrtsschranken kriegen wir es locker hin, dass es halt genau ist. Und Durchfahrtszeit würde eine andere Dynamik im Rennen bedeuten. Du könntest immer noch dann vielleicht auch chillig reinfahren, dann fährst du halt einen Col de Madeleine auf Anschlag hoch mit der besten Zeit. Aber das würde auch bedeuten, dass wenn du es im Feld machst, vielleicht auf einmal eine Attacke daraus entsteht. Und ein Pogacar kann sich nicht erlauben, Mitte der Etappe die schnellste Segmentzeit am Col de Madeleine hochzufahren, wenn er weiß, dass gleich noch Isola 2000, wow, Col de Los halt ist. Wie wäre es mit fünf Anstiegen in Segmentzeiten?
Boah. Es wäre auf jeden Fall witzig, weil dann ist es so, dann drücken da unten alle so Lap.
Ja.
Und dann strahlen die halt so los.
Ja, die für die Relevanten, genau.
Und das dann würde auch dann eine lustige Dynamik machen, weil ja. Du hättest dann, nehmen wir einfach mal an, du hast eine Gruppe,
ja. Ja.
Die entsteht. Die müssen ja schon auch irgendwie schnell fahren.
Ja, die müssen gemeinsam schnell fahren, aber auch dann gegeneinander schnell fahren, weil am Ende musst du doch irgendwie sprinten so oder wegkommen von den anderen. Gleichzeitig, wenn es aus dem Feld entstehen würde, sagt sich auch ein Pogacar, ja gut, das Taxi lasse ich nicht fahren, da hänge ich mich auch wieder rein. Dann hören
aber
ein paar,
ich fahre nicht mit drauf.
Genau, aber ein paar hören dann oben wieder auf. Er könnte durchziehen oder Wingard müsste auch mit. Wir müssen ja nicht jeden Anstieg machen, mal so fünf oder so.
Boah. Da hatte ich jetzt tatsächlich nur 30 Sekunden, um Zeit, um drüber nachzudenken.
Denk drüber nach, Lennart. Dann gehen wir der ASO, pitchen wir das durch. Und einmal von mir aus einen finalen oder Kamm hoch oder so, klar, das ist wieder für Pogacar vielleicht, aber da gibt es auch vielleicht Fahrer, die
jetzt
sagen...
Jetzt ist es noch ganz komplizierter. Und wir fahren auch noch ein bisschen nach Punkte, aber nach einem gewissen Schlüssel...
Naja, also ich würde einfach sagen, Segmentzeit gibt halt eine Punkte, also eine besondere Punkteanzahl oder sowas. Und ich wollte sagen, da kann auch Fahrer sagen, wie so ein, keine Ahnung, Ben Healy geht aufs Bergtrikot, was weiß ich, schont sich die Etappe irgendwie. Und auf einmal scheppern die Fahrer nochmal, fünf Minuten nachdem die Sieger durchgekommen sind, auch mal auf Segment da hoch und du hast nochmal ein Rennen in einem Rennen.
Boah, ich bin noch nicht vollends überzeugt. Ich glaube, dass, also die
glaube,
Frage beim Bergtrikot ist ja immer, was möchtest du haben? Möchtest du den besten Bergfahrer küren? Möchtest du den fleißigsten Bergpunktesammler küren?
Das Ding ist halt, wir haben jetzt gerade so häufig in den letzten Jahren, dass Pogacar das halt mit abgreift.
Ich glaube, das ist ja auch geändert worden, tatsächlich dahingehend, dass man eher den besten Bergfahrer dann am Ende kürt, statt den fleißigsten
Punktesammler. Weil es so teurer so viele Punkte gibt natürlich. Und nicht früher konntest du halt überall sammeln.
Genau, sammeln. Und jetzt hast du halt eine andere Wertung. Und
aber wäre das, ganz kurz, wäre das nicht eine tolle Struktur, wenn du das willst, den besten Bergfahrer haben, aber du willst auch jetzt nicht den GC-Fahrer, der es eben mit abgreift. Weil da müsstest du proaktiv darauf fahren. Und Segmentzeit müsstest du proaktiv drauf fahren. Du müsstest der beste Bergfahrer sein, der proaktiv sagt, ich gehe auf das Trikot und nicht auf GC. Oder der GC-Fahrer nimmt es nicht mal eben mit.
Ja. Aber dann hast du ja auch nicht den besten Bergfahrer gekürt. Dann bist du so ein bisschen so...
Na, wenn du halt Col de Madeleine da eine Bestzeit hochschepperst, bist du zumindest ein guter Bergfahrer. Der beste Bergfahrer von denen, die es wollen. Denk drüber nach, Lennart.
Ich denk drüber nach. Ihr denkt auch drüber nach.
Und Scheiß,
kommentiert das mal bei.
Wir haben eine Kommentarfunktion bei Spotify. Schreibt mir mal, ob ihr das
Ich glaube, es gibt irgendwas, wo wir jetzt hier nicht drüber nachdenken... Bestimmt auch was richtig blöd an der Idee ist.
Ja, okay, lass uns folgen. Lass uns einfach gemeinsam diskutieren, ob das eine Idee sein könnte, ist hypothetisch. Schreibt es mal in die Kommentare und vor allem die negativen Konsequenzen daran, was passieren könnte.
Was passieren würde, genau, ja. Okay.
Das fände ich witzig. Ja. Vielleicht habe ich wirklich was übersehen, aber das hatte ich mir schon mal gedacht, das könnte eigentlich cool sein.
Den Pitch hast du schon lange in der Schublade gehabt.
Ja.
Okay.
Und da, ich verkaufe diese Idee, für 15% dieser Idee verkaufe ich an den nächstbesten Löwen für 1,5 Millionen.
Okay, super. Ganz günstiger Preis. Haken wir die Etappe jetzt noch ab mit dem Sieger. Ja. Caden Groves, der als Solist ankommt, haben wir ja schon gesagt, hat eine... Wollte er selber nicht?
Ja, also ich meine, der ist ja losgefahren, weil die anderen sich angeguckt haben.
Ja, also der ist aber so einer, der es ja dann auch mal durchziehen kann.
Ja, voll. Richtig geil.
Ja.
Damit hat übrigens Caden Groves auch seinen Triple voll gemacht.
Genau, seinen Triple voll gemacht. Der könnte jetzt noch das Triple in einem Jahr machen, wenn er sich die Vuelta gibt.
Ja.
Ich glaube aber, dass der... das jetzt nicht tut, weil zwei Grand Tours reichen, aber wenn man Adam Hansen fragen würde, dann reichen zwei Grand Tours nicht hintereinander, sondern macht man 21 oder waren.
Der Streak war heftig.
Der Streak war krass. Der wollte wirklich nicht zu Hause sein, glaube ich. Der hatte echt keinen Bock auf zu Hause.
Ja, okay.
Sorry, Schatz, die haben wir schon wieder angerufen.
Ja.
Vuelta.
Ja.
Ja, ist ganz blöd gelaufen.
Hallo, Lotto, ja? Könnt ihr mich nochmal mitnehmen?
Ja.
Ja, gut. Top.
Und nach der Etappe konnte man dann schon gratulieren zum GC.
Ja, Pro Cycling Stats wusstest du auf jeden Fall eher.
Ja, heute bei der Etappe, ja, ja, mit dem, ja, mit der Neutralisation. Aber gestern haben sie dann das erste Mal alle auch gesagt, okay, wir können uns über unseren GC-Platz freuen. Wir gehen nicht davon aus, dass morgen was passiert.
Ja.
Und ja, heute, wenn man das nicht wusste mit dem GC, war es nochmal sehr, sehr spannend. Es ist auch sehr, ich finde, nach wie vor die Etappe ist sehr, sehr cool.
Ja.
Witzig ist, wenn du so drauf guckst und einfach die Ergebnisse vergleichst, dieses Jahr Paris-Etappe und in den anderen Jahren, dann ja, hast du so ein komplett anderes, eine komplett andere Renndynamik.
Ich habe auch vorhin schon gesagt, stell dir mal vor, du hättest das nicht mitbekommen. Das ist, ich habe es ja auch lange nicht mitbekommen. Ob so, ja, eine halbe Tour habe ich nicht mitbekommen. Dass,
das ist was anderes.
Dass
ja,
die Sacré-Cœur, ne? Glaube ich.
Ja, ja? Sacré-Cœur, also, ja, ja,
dass er hochgefahren wird.
Montmartre.
Montmartre. Ja. Und stell dir mal vor, du hättest mir einfach den Screenshot von der Pro-Cycling-Stats-Ergebnisliste oder einfach so der Zieleinlauf als Screenshot, wie Wout van Aert solo wegfährt und dahinter eine Gruppe um Ballerini, Moritz, Pogacar,
Jorgensen.
So, Jorgensen, ein reingerollter Trentin.
Ja.
Was ist da passiert?
Ich würde gerne mal dieses Spiel spielen, wenn du das nicht weißt und ja, dann so eine, nur das Ergebnis sagt, erzähl mir die Renngeschichte.
Ja, oh, sehr gut, sehr gut. Ja, stimmt.
Du wirst es wahrscheinlich nicht gut hinkriegen, weil meistens hat man sich schon irgendwie Informationen irgendwo besorgt. Aber können wir mal versuchen,
ja,
wenn man Ergebnis erzähl nicht hinkriegt. Erzähl mir die Renngeschichte und dann gleichen wir das mit der Realität ab.
Ja, 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 sehr gut.
Damit ist die Tour durch. Wir haben den vierten Sieg von Tadej Pogacar.
Herzlichen Glückwunsch auch von unserer Seite.
Herzlichen Glückwunsch, das wird ihm wichtig sein. Wie viele Toursiege holt ein Pogacar noch in seiner Karriere? Jetzt, wo er auf dem absteigenden Ast ist.
Ja, also ich habe diese Diskussion, ich weiß nicht, die Tage mit jemandem geführt schon. Ich finde, man macht es auch ein bisschen leicht, wenn man sagt, dass das irgendwie so weitergehen würde.
Die Diskussion hast du mit mir so ein bisschen geführt.
Ja?
Ja.
Okay. Weil ich, ja, stimmt, habe ich doch wirklich, stimmt, im letzten Podcast, sorry. Ach, Leute, die es gerade hören, denken sich, das ist ja dämlich.
Der Lör.
Ich bleibe trotzdem dabei dann, dass ich glaube, dass was auch ganz schnell mal sich ändern kann, das Momentum. Also, dass wenn er mal nicht in Top-Shape dann ist und klar, der Körper, der Typ ist ein Talent, so, das hat schon Grund, warum er auf dem Level rumfährt. Und wenn er immer wie ansatzweise es gerade hält, dann ist er immer sehr konkurrenzfähig, die Tour zu gewinnen, nicht zu dominieren, aber zu gewinnen. Deswegen sage ich, wie viel haben wir jetzt? Vier?
Vier.
Ja, der macht den Armstrong.
Sieben?
Der macht die sieben, aber nicht drüber hinaus.
Sieben ist tatsächlich auch noch, da muss er noch dreimal die Tour gewinnen.
Doch, das dreimal.
Ist mit der ganzen...
Ich sag, der Weg gewinnt nächstes Jahr nochmal, dann, ah, dann ein Jahr nicht.
Dann ein Jahr nicht?
Ja.
Okay, und dann holt er nochmal zwei.
Und dann holt er nochmal zwei. Und dann ist er so ganz häufig Vierter.
Boah. Wilde These, wilde These. Okay.
Das ist auch nicht basierend auf irgendwelchen Kalkulationen, bin ich ganz ehrlich.
Ja, das hörte sich auch irgendwie gerade...
26, also das heißt die nächsten vier Jahre, auch oh, 30
der hat
Jahre.
Der hat noch ein paar gute
Sachen. Der hat noch ein bisschen, aber dann wäre er bei seinem siebten Tour de France-Sieg 30.
Ja, dann kann man auch mal in Ruhe stehen.
Ja gut, die haben halt sich den Torres wieder gekrallt, ne? Also die haben sich für die nächste Garde auch schon wieder gute Fahrer geholt.
Genau, irgendwie werden die schon weitermachen.
Ja, was hast du denn?
Was ich glaube, wie viel... Ja. Ja. Irgendwie scheint niemand mehr als fünf zu sammeln und sie auch zu behalten.
Ah, sehr gut.
Obwohl, das ist eine Stichprobengröße ja, von eins. Ja. Einer hat mal sieben geschafft. Aber irgendwie
also die sieben existiert ja eigentlich
aber
faktisch
irgendwie
nicht.
Sind ja, alle immer so bis fünf gekommen.
Das stimmt.
Merckx, Hino, glaube ich, auf ja, fünf. Da gab es noch so ein paar andere.
Boah.
Indurain, fünf.
Indurain, ja.
Und das scheint so eine kleine magische Grenze zu sein. Das ist auch natürlich, würde ich mal sagen. Also wie lange kannst du eine Dominanz aufrechterhalten oder wie lange kannst du wirklich auf Top-Level bleiben, bevor einfach so der Nächste kommt. Und so. Ja. Das ist so, scheint irgendwie auch, ja,
ja, der Armstrong-Streak war auch gut, dass es so war, weil sonst hätte ihm auch die Zeit ausgegangen. Stell dir vor, der wäre zweimal nicht gewonnen, nochmal. Dann hätte er richtig Probleme gehabt. Dann musste 9 Jahre lang... Wenn du zweimal dann wie zweiter, dritter wirst.
Armstrong war schon krass. Also ich, ja, ich in den meisten Sportarten würde ich sagen, ist es halt auch, wirst du schon irgendwie eingeholt irgendwann. Du hast in der Formel 1 hast du das,
ja,
du hast das im Fußball auch oft. So irgendwann endet es mit der Dominanz, ja, weil die Konkurrenz nachziehen kann.
Ich hatte mit Max einmal Diskussion, da haben wir das Thema aufgemacht, hat er mich gefragt, wenn du alle Sportarten jetzt gerade dir anschaust, welche Sportart existiert noch, wo ein Athlet, eine Athletin so dominant ist, wie jetzt gerade Pogacar bei der Tour de France?
Da gibt es bestimmt einige.
Aber
hier der Franzose im Schwimmen.
Ja, aber über die Jahre hinweg?
Das wird sich wahrscheinlich noch zeigen. Dafür kenne ich ja auch bestimmt viel zu viel.
Der ist gerade aktuell, aber über die Jahre hinweg.
Aktuell.
Es gibt einen, den ich kann nicht gerade nennen, den haben wir auch dann eher ChatGPT.
Ja.
Aber wenn man den auf dem Schirm hat, dann weiß man es, Duplantis.
Duplantis,
ja. Stabhochsprung, der kann sich aussuchen, wann er Weltrekord gerade macht.
Das genau, aber wie lange macht er das schon?
Das macht er auch schon vier Jahre.
Okay, ja. Es gibt schon so ein paar, ich meine auch, wenn du mal sagst, wie lange waren denn Messi und, der Podcast driftet gerade krass ab, aber egal, wie lange waren Messi und Ronaldo so State of the Art im Fußball, also,
ja.
Das waren halt zwei Leute.
Ja, das stimmt.
Und da ist auch kaum einer rangekommen.
Ja.
Also jetzt einfach nur so auf den Ballon d'Or irgendwie immer bezogen.
Ja, genau, wollte sagen, woran machst du es halt fest?
Fußball ist noch ein bisschen komplexer, ja.
Ja, du kannst halt als Einzelathlet nicht so rausstechen wie jetzt in dem Fall.
Aber auch hier, wenn wir jetzt wieder auf den Radsport zurückkommen, ja. So Pogacar versus Van der Poel. Van der Poel ist nicht ganz so universell einsetzbar, aber auch im Van der Poel fährt er schon Ewigkeiten auf einem extrem hohen Niveau.
Ja, klar. Aber wir reden halt davon, wenn wir nur die Tour de France nehmen, nicht Radsport, sondern Tour de France und dann diese Dominanz, die gerade dieser Fahrer hat, weil wir auch da nochmal, er gewinnt es nicht spielerisch, aber er gewinnt es dieses Jahr auf jeden Fall mit einer kontrollierten Dominanz.
Sagst du ja, wo das der Fall ist, im Dressurreiten.
Dressurreiten.
Im Dressurreiten gibt es, glaube ich, eine Deutsche, die irgendwie bei
auch nicht mehr,
8 Olympischen Spielen war.
Ja.
Und ich glaube, da ist auch die höchst dekorierte Olympionikin.
Ja.
Meine ich.
Also, ja.
Da hast du sowas. Aber ich gebe dir vollkommen recht, es ist halt irgendwie, ich glaube, dass es in nicht so vielen Sportarten der Fall ist. Du hast 4 Jahre Winning Streak von Max Verstappen gehabt jetzt. Dieses Jahr wird er wahrscheinlich nicht Weltmeister werden, aber also ich glaube, das taucht immer wieder auf, aber ich glaube, du hast so eine Grenze von 4 bis 5 Jahren, dann kommt
es immer. Okay, dann nochmal die Frage zurückgestellt, weil ich glaube, du hast sie nicht klar beantwortet. Dann deine Aussage, wie viel macht er jetzt noch, wie viele Tour? Das heißt, die 5 wird nicht überschritten. Macht er noch eine?
Ich glaube, er kriegt 6.
Ah, okay. Macht er die jetzt noch die nächsten 2 Jahre?
Ich glaube schon, weil ich glaube, wenn das einmal kippt, wird es sehr schwierig. Also, hat er ja schon geschafft. Ich finde es sowieso sogar so 2 Jahre Pogacar, 2 Jahre Vingegaard, 2 Jahre Pogacar. Folgen jetzt 2 Jahre Vingegaard. Wer krank?
Voll. Jetzt grätsche ich mal wieder rein. Leute, du, wir alle, wer guckt gerade Netflix-Doku oder hat schon geguckt? Hast du durch?
Ich habe erst 3 oder 4 Folgen gesehen.
Egal. Mit dem Auge, mit dem jetzigen Wissen, mit dem Blick auf diese Netflix-Doku, bedenke, dass in dem Moment Tadej Pogacar die letzten 2 Jahre die Tour nicht gewonnen hat.
Was willst du mir sagen?
Naja, also der kommt ja aus Momentum, was jetzt eher gegen ihn spricht, wenn man die Netflix-Doku schaut.
Ja, wenn du jetzt eingestiegen bist mit dem Radsport und da jetzt angefangen hast, dann denkst du dir so, oh, krass.
Ja, also jetzt gerade, wenn du jetzt gerade denkst, so Pogacar, es gibt niemand anderes, der ansatzweise rankommt. Wenn du über die Netflix-Doku jetzt gerade aktuell guckst, muss man sagen, ist er an einem Zeitpunkt, wo er erstmal gerade wieder einen Sieg holen muss.
Er hat ja letztes Jahr, das muss man auch sagen, letztes Jahr einfach das erstmal wieder die Tour gewonnen.
Ja, genau, meine ich ja gerade. So. Und wenn du Netflix jetzt Doku schaust, dann denkst du jetzt mit dem Wissen, ja, Pogacar gewinnt alles und der ist so siegeshungrig. Ja, aber du musst halt wissen, davor die 2 Jahre hat er nicht gewonnen. Das heißt, davon rückwirkend hat es 3 Jahre gedauert, bis er letzte Tour quasi gewonnen hatte. Und so mit dem Wissen ist es ein bisschen was anderes, wenn man das sieht. Das ist mir aufgefallen.
Ja, also das Narrativ ändert sich halt ab und an mal und ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr ausschaut.
Ja.
Damit haben wir wieder eine Tour um.
Das heißt, der Sommer ist offiziell zu Ende.
Es
geht jetzt eigentlich schon straight in den Herbst. Guck mal nach außen.
Ja, ich frage es, was macht man die nächsten Tage? Es gibt ein Glück noch die Tour de Wallonie, die man sich anschauen kann. Und natürlich die Tour de France Femme.
Tour de France Femme, die besprechen wir am kommenden Freitag für euch.
Genau.
Und also Deutschland-Tour.
Durch
meine Home-Tower, Homehood.
Die Story habe ich mir schon ein paar Mal angehört. Die kannst du am Freitag noch besprechen.
Full Circle Moment für mich, Leute. Also ich bin damals in einer Region groß geworden, wo ich dachte, Leute, hier ist Radfahren, so geil. Ja, es gibt keinen Radfahrer. Damals war Radfahren noch nicht cool. Ich weiß, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, aber man musste sich erklären, warum man Fahrrad fährt. Und ich hatte im Umkreis von 40 Kilometer 2 Buddies, mehr nicht, die halt auch Fahrrad fahren konnten. Und wenn ich mich getroffen hatte mit denen, bin ich einen Weg gefahren, so bei uns von meinem Dorf zu deren Dorf. Und das ist einfach jetzt Teil der 2. Etappe der Deutschlandtour. Und ich muss sagen, ich freue mich sehr, weil der kleine 18-jährige Lukas, ich dachte, boah, wie cool das wäre, wenn hier mal ein wichtiges Rennen durchginge. Und jetzt geht da die Deutschlandtour durch.
Und jetzt verliert der 30-jährige Lukas seinen Kommen.
Den es mittlerweile seit 12 Jahren gibt, ja. Also mein Kommen, bei meinem Heimatort, in meinem Heimatdorf, damals hat Rolf Aldag den Kommen erst gehabt, und dachte ich mir, das kann ja nicht sein, dass ich in meinem eigenen Dorf nicht den Kommen dann habe, bin ich da hochgescheppert mit einer Performance, wo ich sage, ganz ehrlich, Leute, da komme ich wahrscheinlich nicht mehr dran. Der 18-jährige Lukas war
gar
nicht.
Wenn der weg ist, dann ist der auch für immer weg.
Der ist wahrscheinlich dann weg. Und da ist jetzt, haben die Bissbacken von der Deutschlandtour gesagt hat, danke Fabian Wegmann, haben einfach die Bergwertung hingesetzt, auf diesen Anstieg. Meine 3,5 Minuten sind in Gefahr.
Ja, also ich glaube, du verlierst den.
Ich glaube nicht. Ich glaube, ich war gut.
Ich bin sehr gespannt.
Ich will wissen, ob der 18-jährige Lukas auf einem Alurad schneller hochgefahren ist als jetzt. Bei den Leuten, gut, ist es dynamikabhängig, wenn jemand da durchchillt, okay, was anderes. Aber wenn die dann das Ding Volley nehmen, könnte es knapp werden. Ich glaube, aber ich war gut.
Dann klären wir das auf, wenn die Etappe durch ist. Und,
ich habe 20 Sekunden gegeben auf 3,5 Minuten. Und jetzt auch schnell gefahren.
Aber Strava gibt es seit 2012, 13 benutzen das. Die ersten benutzt.
Ja, okay, stimmt.
Da war Rolf Aldag auch schon länger nicht mehr Profi.
Das ist auch richtig.
Also lasse ich das mal nicht so als Referenzwert zählen.
Ich habe noch dreieinhalb Wochen Zeit. Vielleicht versuche ich nochmal einmal eine Marke.
Ja, das kannst du natürlich auch nochmal machen. Das wird auch nochmal spannend, ob du da vielleicht nochmal ein bisschen was rausholen kannst. Kannst dann, du dann...
Ja.
Nee, wir machen das so, wenn du das Ding verlierst, gehst du nochmal hin und versuchst es wieder zurückzuholen.
Ich werde auf jeden Fall vorher versuchen, eine Marke zu setzen, um es zu safen. Ich werde versuchen, vorher eine Marke zu setzen, um es zu safen, und dann werde ich am Anstieg da stehen mit dem großen Pappschild, Don't Steal My Com.
Ja, kannst du auch machen. Ist vielleicht hilfreich. So, jetzt beginnt der Tour Blues. Nach der Tour nicht mehr viel zu tun, außer ein paar Nachtourkriterien gucken, fahren.
Ja.
Ich würde sagen, haben wir doch einen Wrap hier.
Ja.
Und du sprichst nächste Woche mit Maxi.
Mit Maxi über Tour de France du Femme. Wer im Kölner Umland in der Nähe ist, könnte gerne nächste Woche Freitag zum Nachtour-Race Stotzheim kommen. Geile Stimmung.
Ja.
Wird auf jeden Fall richtig Bock machen. In den Abend hinein. Pole ist wahrscheinlich wieder da und keine Ahnung wer noch.
Definitiv,
aber wird auf jeden Fall eine coole Stimmung. Also wenn ihr Bock habt, dann kommt vorbei. Und dann würde ich sagen, müssen wir uns Richtung schon langsam Lombardei-Rundfahrt konzentrieren.
Noch drauf, wird mega langweilig, glaube ich, wieder.
Wir werden sehen.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke.
Bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Ciao.